Ach ja, Sommersonne, Ferien. Und ich weiß nicht, ich freue mich, wenn ich hier sehe, dass Kinder sich auch freuen über die Ferien, über den Sommer. Und es erinnert mich so ein bisschen daran, als ich meinen letzten Urlaub hatte. Meinen letzten Urlaub hatte ich 2011. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe damals gerade mein Abi gemacht und ich wurde von einem Freund angesprochen, ob wir uns nicht gemeinsam eine Reise leisten. Und wir haben uns dann gedacht, okay, wohin könnte es gehen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen vielleicht nach Israel fliegen. Und dann haben wir die Tickets gebucht und wir sind nach Israel geflogen. Und ich war natürlich mega gespannt, was mich dort erwartet und habe mich auf alles gefreut, was ich dort vielleicht erleben würde. Orientalische Luft schnuppern und an heiligen Orten christlicher Geschichte schnuppern. Und das hat mich wirklich aufgehen lassen. Ich habe mich gefreut. Und als der große Tag der Abreise kam, war ich richtig aufgeregt. Die Taschen waren gepackt, das Geld war in der Tasche. Und es konnte losgehen. Wir kamen um 23 Uhr in Tel Aviv an und kurz vor Mitternacht waren wir dann vor den Toren der Jerusalemer Altstadt. Aber wir haben kein Hostel gefunden. Wir haben vergeblich gesucht, aber nichts gefunden. Und dann standen wir plötzlich da in Israel in einer verblüffend kalten Nacht. Und damit hatte ich nicht gerechnet, weil an Israel, wenn man an Israel denkt, denkt man an warmes Wetter. Aber dass es nachts kalt werden könnte, das habe ich gar nicht bedacht. Und so war die ganze Reise ungeplant, unvorbereitet und irgendwie naiv. Und mit diesen Worten kann man die Reise, die ich damals gemacht habe, sehr gut beschreiben. Wir waren ein paar Tage in Jerusalem, haben in Engedi am Toten Meer besucht, waren in Nazareth und schließlich dann auch in Tiberias. Und es war dann dort in Tiberias, als wir uns an einem Freitagabend entschlossen haben, einen Tagesausflug zu machen. Von Tiberias nach Kapernaum, am Ufer entlang. Also packte jeder seine Tasche. In meiner war ein Handtuch, eine Bibel und eine 1,5 Liter Wasserflasche. Und wir machten uns um 9 Uhr morgens auf den Weg. Ein paar Kilometer später kam uns die Idee, eine Abkürzung zu nehmen. Eine Abkürzung am Ufer entlang, am Wasser entlang. Weil wir dachten, das Wasser ist natürlich seicht, an dem kann man gut am Ufer entlang gehen. Und als ich bis zu den Hüften im Wasser stand, wurde mir klar, so seicht ist das gar nicht. Und dann hat plötzlich angefangen, etwas in meiner Tasche zu vibrieren. Und ich hatte mein Handy vergessen. Mein Handy war in der Tasche, das Handy war kaputt. Im Salzwasser nicht mehr zu reparieren gewesen. Ich, Dussel, hatte mein Handy in der Tasche vergessen. Und das war sehr frustrierend. Nach ein paar Minuten habe ich wieder neuen Mut gefasst und wir gingen weiter. Als ich dann erschreckend feststellen musste, dass die Tasche, die ich gepackt hatte, nicht wasserdicht war. Meine Bibel, mein Handtuch, nass. Und als Erinnerung riss ich mir später eine Seite aus dieser Bibel heraus, weil die war zu nichts mehr zu gebrauchen. Und gegen 12 Uhr ging uns das Wasser aus. Dabei waren wir noch gar nicht am Ziel angekommen. Und spätestens hier wurden mir zwei Dinge klar. Erstens, das ist heute nicht mein Tag. Und zweitens, das wird ein sehr durstiger Tag. Und die nächsten Stunden waren die Qual meines Lebens. In Kapernaum gab es enttäuschenderweise nichts, was man hätte sehen können, außer ein paar Kirchen. Und dann habe ich mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Der Rückweg führte uns am Berg der Seligpreisung vorbei. Aber knapp verdurstend konnte man das auch nicht wirklich genießen. Und ich habe mich gefühlt, als wäre ich im Überlebensmodus. Jeder Schritt nach 12 Uhr wurde schwerer und schwerer. Die Kräfte ließen mit den Stunden nach. Denn die Sonne brannte uns mit 40 Grad im Schatten. Alles aus dem Körper, was wir gebraucht hätten, um schnell nach Hause zu kommen. Irgendwann um 17 Uhr fanden wir eine Tankstelle und kauften uns ein erfrischendes Eis. Leider war auch das nicht wirklich hilfreich, denn Durst hatten wir immer noch. Wir hätten uns Wasser kaufen sollen. Aber egal. Bisher hatten wir vielleicht in der Summe drei Leute gesehen. Zwei in Kapernaum und eine Person an der Tankstelle. Scheinbar waren heute nicht so viele Leute unterwegs. Der Tank, also mein Tank, war leer. Und die Motivation, weiterzugehen, ließ nach. Aber stehen bleiben durften wir nicht. In extremen Situationen fällt uns vielleicht manchmal auf, dass wir Durst haben, dass wir durstig sind, dass unser Tank leer ist und dass wir am Ende sind, dass es nicht mehr weitergeht. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du Tag ein, Tag aus arbeitest, zur Arbeit gehst, all deine Sachen erledigst und gar nicht weißt wofür. Und du wirst müde. Und du wirst durstig nach mehr, wenn die Kräfte nachlassen. Ich glaube, dass uns manchmal im geistlichen Sinn ein Signal fehlt, das uns zeigt, dass wir am Verdursten sind. Jesus kannte dieses Durstgefühl selber auch, im wahrsten Sinne des Wortes, als er 40 Tage in der Wüste entlang ging, um zu fasten. Er war bekannt mit dem Gefühl zu hungern, zu dursten. Er weiß, wie es ist, wenn die Kräfte nachlassen und jeder weitere Schritt nur zur Qual wird. Jesus kennt unsere Bedürfnisse und Jesus möchte sie stillen. Für uns heute in Detmold ist es vielleicht gar nicht so schwer, an Wasser und Nahrung heranzukommen, wie für andere Leute. Aber wie steht es mit sozialem, emotionalem und geistlichem Wasser bei dir? Und in meiner Predigt heute möchte ich einen Vergleich ziehen zwischen dem Wasser, den wir für unseren Körper brauchen, und dem geistlichen Wasser, den wir für unser Glaubensleben brauchen. Weil uns immer wieder klar wird, dass wir trinken müssen, dass wir auftanken sollen. Und eine Passage ist mir dazu in den Sinn gekommen, in Matthäus Kapitel 14. Und diese Passage würde ich gerne mit euch lesen. Matthäus Kapitel 14 und darin die Verse 13 bis 21. Matthäus Kapitel 14, die Verse 13 bis 21. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach: Bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie der Volksmenge. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Mann, ohne Frau und ohne Kinder. In dieser Geschichte, glaube ich, können wir 5 Dinge lernen, die Jesus getan hat, die uns helfen, von Jesus zu lernen. Und mein erster Punkt ist, dass Jesus vor der Reise aufgetankt hat. Bevor dieses Wunder hier passiert, macht Jesus etwas ganz Besonderes. Er tankt selber auf. Er tankt auf, bevor er sich auf ein Wunder einlässt. Und im Kontext sehen wir, dass der Tod von Johannes dem Täufer Jesus schwer auf der Seele lag, dass es ihm sehr nahe gegangen ist. Jesus hat diese Zeit gebraucht, um aufzutanken, bevor er irgendetwas gemacht hat. Der zweite Punkt, der für mich in dieser Geschichte klar wird, ist, dass Jesus sich richtiges Wasser holt. Jesus wendet sich im Gebet an Gott, auch bevor er das Wunder tut. Er richtet sein Angesicht in Richtung Himmel, dankt Und dann teilt er aus. Jesus hat sich nicht an Ra, Zeus oder Odin gewandt. Er richtet seinen Dank und seine Bitte in eine ganz bestimmte Richtung, weil er ganz besonderes Wasser haben will. Jesus wollte sein Wasser von einer vertrauenswürdigen Quelle haben. Da Gott unser Schöpfer ist, können wir erwarten, dass er genau weiß, wonach sich unser Herz sehnt. In Gemeinschaft mit ihm wird unser kaltes Herz warm, unser leerer Tank voll und unser Leben sinnstark. Also bevor Jesus irgendetwas tut, erster Punkt, trinkt er selber vor der Reise. Er tankt selber auf. Zweitens, er kümmert sich um richtiges Wasser, von der richtigen Quelle. Und drittens, er trinkt regelmäßig. Warum werden wir manchmal wieder durstig? Weil wir kein Wasser parat hatten, weil wir eine Weile nichts getrunken hatten? Aber auch geistlich werden wir wieder durstig. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass wir im Alltag phasenweise ohne Gott leben. Oder den Alltag phasenweise ohne Gott erleben. Und das lässt sich vielleicht manchmal schwer verhindern. Die Gefahr jedoch ist die, dass wir vergessen, regelmäßig aufzutanken. Dass wir vergessen, regelmäßig zu trinken. Und wir sehen in Vers 23, wo es dann heißt, und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten, dass Jesus hier wieder tankt. Dass Jesus regelmäßig tankt. Nicht nur einmal und für immer. Eine vierte Sache, die wir lernen können, ist, dass wir passiv trinken mit Jesus. Und wie komme ich darauf? Wir erleben dieses Auftanken passiv. Und es ist nicht so wie mit sozialem Umgang, dass wenn wir uns auf andere Menschen einlassen, wir dadurch Erfrischung erleben. Bei Gott werden wir gefüllt. Unser Tank wird aufgefüllt. Und wir können ihn selbst nicht füllen. In körperlichen Fragen hat das Volk in dieser Geschichte ein paar Fische und etwas Brot zusammentragen können. Aber was könnten wir Gott geben? Praktisch gesehen sind wir vor Gott pleite. Aber das ist auch okay. Denn sein Wasser ist lebensnotwendig und kostenlos. Jesus bittet die Leute, sich ins hohe Gras zu legen, um dann Essen zu bekommen. Und so bittet er auch uns, zur Ruhe zu kommen und aufzutanken. Und ein fünfter wesentlicher Punkt ist, dass Jesus das, was er hat, mit anderen Menschen teilt. Jesus teilt sein Wasser mit anderen Menschen. Jesus lässt Menschen mit einem wichtigen Bedürfnis nicht eher gehen, ehe er es gestillt hat. Und es wäre so, als wären wir auf der Straße unterwegs, nach Hause, und wir sehen am Straßenrand einen Menschen stehen. Fahren wir an ihm vorbei, wenn wir eine Not bemerken? Oder bleiben wir stehen, um uns anzuhören, was passiert? Sind wir bereit, vielleicht auch das, was wir haben, mit Menschen zu teilen? Ihnen einen Schluck Wasser zu gönnen, dass sie selber den Weg zur Quelle finden. Dass sie genug Kraft haben, um dorthin zu gehen, wo auch du dein Wasser herbekommen hast. Jesus macht fünf Dinge in dieser Geschichte. Jesus tankt vor der Reise. Er tankt richtiges Wasser von der richtigen Quelle. Er trinkt regelmäßig. Er gibt es den Menschen aktiv und sie nehmen es passiv. Jesus teilt mit dem Menschen, was er hat. Aber wenn wir uns über dieses Tanken, dieses Teilen Gedanken machen, dann kommen zwei wesentliche Fragen auf. Und die erste dieser Fragen ist, warum ist die Quelle Gottes die richtige Quelle für uns? Das ist die erste wesentliche Frage, die wir uns stellen müssen. Warum ist die Quelle Gottes die richtige Quelle für uns? Und die Antwort ist die, dass der Mensch auf die Gemeinschaft mit Gott ausgelegt ist. Genauso wie sein Körper von der Zufuhr von Wasser ausgelegt ist. Wir können nur dann auftanken, wir können uns dann erfrischen, wenn wir zur richtigen Quelle gehen, regelmäßig tanken und unser Wasser mit anderen Menschen teilen. Und das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Die zweite Frage, die bleibt, ist die: Wie kann ich Erfrischung erleben? Wie kann ich auftanken? Wenn die Arbeit mir auf der Last drückt, wenn ich so viele Deadlines zu erfüllen habe, dass ich den Überblick verliere. Wenn der Stress in der Familie mir den letzten Nerv raubt. Wie kann ich auftanken? Wie funktioniert das praktisch? Und das Einzige, was ich sehe, ist erstens, dass es passiv passiert ist und dass es nur dort geschehen kann, wo wir Ruhe haben. Ich glaube, dass unser Leben manchmal so von Lärm gefüllt ist, dass wir es verlernt haben, mit Ruhe umzugehen, mit Stille umzugehen. Aber es ist genau in der Stille, wo Gott uns begegnen will. In der Stille, wo wir neue Kraft tanken können. Je länger wir nun also im Lärm unterwegs sind, je weniger Pausen wir von diesem Lärm haben, desto schwieriger wird es für uns sein, Erfrischung zu erleben. Gott will uns gebrauchen, dass wir Menschen einen Weg weisen können, dass auch sie auftanken können, dass sie einen Weg zur Ruhe finden können, zur Ruhe, wo sie Gott begegnen können. Der Alltag bereitet uns oft Sorgen. Streitigkeiten in der Familie, Stress auf der Arbeit und innere Ruheleisigkeit treiben uns umher. Aber wenn du zur Quelle Gottes kommst, kannst du auftanken. Gott lädt dich ein, sozial, emotional, seelisch, geistlich, ganzheitlich, bei ihm aufzutanken, bei ihm Erfrischung zu erleben. Meine Frage an dich ist: Wie willst du auf diese Einladung reagieren? Amen.